Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass Cannabis in Deutschland legalisiert worden ist. Bis zu 25 Gramm Cannabis darf man bei sich haben. Letztes Jahr am 1. April gab es viele Menschen, die das gefeiert haben, diese Legalisierung. Die finden, das macht den Konsum sicherer, das macht die Beschaffung sicherer. Andere haben das aber auch ganz anders gesehen, wie zum Beispiel die damalige brandenburgische Justizministerin Susanne Hoffmann von der CDU.
Die Straßenverkäufer, die Dealer im Park werden einen höheren Zulauf haben und die dahinterstehenden kriminellen Strukturen werden gestärkt werden, weshalb ich das auch mal ganz provokativ den Gesetzentwurf als Förderprogramm für die organisierte Kriminalität bezeichnet habe.
Ja, so Susanne Hoffmann von der CDU. Und es gibt auch Ärzte, die das kritisch sehen. Es gibt bei der Polizei kritische Stimmen. Und bei den Koalitionsverhandlungen ist das eben auch gerade ein strittiges Thema. Die Union will das Gesetz am liebsten wieder abschaffen. Aber was hat dieses Gesetz eigentlich konkret verändert? Was für Erkenntnisse kann man ziehen nach einem Jahr legalem Cannabis? Wir hören jetzt eine Perspektive dazu. Ich bin nämlich verbunden mit dem Sprecher der Berliner Polizei, mit Florian Naht, der auf fast 30 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, auch als Leiter der Brennpunktinspektion in der Innenstadt. Guten Morgen, Herr Naht.
Schönen guten Morgen, hallo.
Was für Auswirkungen hat die Cannabis-Legalisierung denn für Ihre Arbeit ganz konkret in diesem Jahr? Was ist anders geworden?
Na, wir sind ja letztlich als Polizei diejenigen, die das Ganze dann in dem gesetzlichen Rahmen, der uns gegeben wurde, umsetzen müssen. Das heißt, wir müssen nach dem neuen Konsum-Cannabis-Gesetz die neue Rechtslage anwenden. Und da fehlt uns natürlich momentan nach einem Jahr noch die Vergleichsgröße, denn in 2023 haben wir ja nach dem Betäubungsmittelgesetz strikt nur gearbeitet. Und jetzt ist sozusagen eine Teillegalisierung erfolgt und eine neue Gesetzeslage.
Mhm. Und in der Praxis, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf den Schwarzmarkt gucken, das war ja so eine Hoffnung, die man damit verknüpft hat, dass dann weniger Schwarzmarkt gibt, weniger Dealer im Park, stattdessen staatliche Kontrolle von Cannabis. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie beobachten Sie das?
Na, zum einen, wenn wir von Schwarzmarkt sprechen, dann meinen wir in der Polizei immer kriminologisch das Dunkelfeld, das sogenannte. Das entzieht sich natürlich unserer Sicht und wir schauen natürlich vor allem aufs Hellfeld. Was wir leider nach einem Jahr feststellen können, ist, dass wir so gut wie gar keine Entlastung spüren durch diese Gesetzesinitiative, die dann halt neu in Kraft getreten ist, sondern wir haben tatsächlich einen erheblichen Anstieg von sichergestellten Mengen von Marihuana in der Stadt in 2024 gehabt.
Mhm. Was ja aber dann gesetzlich legal und deshalb dann eigentlich gar kein Problem mehr für Sie sein sollte? Oder wie müssen wir das verstehen?
Ja, das wäre halt schön gewesen, wenn genau diese Intention des Gesetzgebers sich auf der Straße dann auch hätte bemerkbar machen können. Allerdings sprechen wir von illegalen Geschichten, die sich hier abgespielt haben. Also ganz konkret Straftaten. Wir haben knapp 6 Tonnen Marihuana in Berlin in 2024 sichergestellt. Mhm. Das haben wir in so einer Größe lange nicht gehabt. Also zum Vergleich, in 2023 waren es gerade mal 1,6 Tonnen. Und das zeigt uns natürlich, dass insbesondere der illegale Bereich, also die Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, weiter hier zugenommen haben. Denn wir ermitteln im großen Teil hier dann wegen des illegalen Handeltreibens und nicht nur wegen Besitzes, was ohnehin zuvor auch nicht so schwer ins Gewicht gefallen ist. Aber das sind hier konkrete Straftaten, die sich meistens dann in einem echt kriminellen Milieu abspielen. Und die Sicherstellungsmengen von 6 Tonnen sprechen da schon ihre Sprache.
Das spricht vielleicht auch dafür, dass die legalen Wege, an Cannabis zu kommen, vielleicht noch nicht so ausgebaut sind. Kann das sein?
Das ist auch eine Feststellung, die wir natürlich treffen. Wir vermuten das natürlich nur, weil wir sind für diese Art des Anbaus natürlich gar nicht mehr zuständig und verantwortlich. Das spielt sich ja im Gesundheitssektor ab. Mhm. Allerdings ist es natürlich von der Logistik, von der Beschaffung von Samen für diesen Anbau und dann von konkretem Schaffen von Kulturen, in denen sowas dann auch angebaut werden kann, vom Anbau über die Aufzucht bis dann hin zur Ernte ein erheblicher Zeitraum. Und das muss man natürlich auch erstmal einberechnen. Da kann man natürlich nach einem Jahr noch gar keine validen Zahlen zu abgeben.
Sie haben gerade die Gesundheit schon angesprochen, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt gewesen. Jugendschutz, hat man sich erhofft, dass der verbessert werden kann, dass man eben mehr Sicherheit hat. Was sind denn da Ihre Erfahrungen damit?
Ja, das ist natürlich ganz oder größtenteils natürlich im Bereich der Eigenverantwortung derjenigen, die das Konsum-Cannabis-Gesetz nun für sich in Anspruch nehmen und entweder selbst anbauen oder dann zu Hause auch dann diese Mengen von Cannabis für sich vorhalten. Da gilt dieselbe Regel wie bei allem. Also ob das jetzt Substanzen sind, die nach dem Betäubungsmittelgesetz der Gesetzgebung unterliegen oder ob es Alkohol ist oder schwere Medikamente, die irgendwo gelagert werden, die müssen natürlich immer sicher aufbewahrt werden. Die müssen dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall entzogen werden. Daran hat sich überhaupt nichts mit dieser Teillegalisierung geändert.
Und machen Sie die Erfahrung, dass mehr Minderjährige oder so jetzt Zugang zu Cannabis haben durch dieses neue Gesetz?
Na, also grundsätzlich ist Cannabis immer schon die Droge gewesen, die natürlich populär ist in ganz bestimmten Altersgruppen und speziell bei jugendlichen Heranwachsenden von uns auch in der Vergangenheit immer schon festgestellt worden ist, was natürlich insofern nicht ganz unproblematisch ist, weil diese Drogen natürlich auch eine Wirkung haben, insbesondere eine Wirkung aufs Gehirn haben, wenn der Wirkstoff dann psychoaktiv in Kraft tritt sozusagen im Gehirn. Und das ist für uns natürlich dann auch gesellschaftlich grundsätzlich ein Problem, aber polizeilich hat sich wenig geändert an dem, wie wir hier vorgehen müssen, weil Kinder und Jugendliche sind ja von dieser Legalisierung, von dieser Teillegalisierung explizit ausgenommen, immer schon gewesen und werden es auch immer sein.
Also Sie sagen, das illegale Feld, das ist sehr groß, es ist größer geworden. Was würden Sie denn sagen? Wie kann eine geregelte Abgabe aussehen, mit der Sie dann gut umgehen können? Wie kann das geregelt werden? Oder sollte Cannabis tatsächlich wieder verboten werden? Kriegt man damit dann die Probleme besser in den Griff?
Es liegt nicht in unserer Entscheidungshoheit, darüber zu entscheiden, ob das wieder verboten werden soll oder nicht. Aber wir sind ja sozusagen als diejenigen, die der Gradmesser in der Öffentlichkeit und auf der Straße sind, mit Ermittlungen gegen ganz spezielle kriminelle Strukturen natürlich auch als Berater für Gesetzgebungsverfahren heranzuziehen. Und wir äußern uns ja auch dazu, ob jetzt über Berufsverbände, über Gewerkschaften oder über gesundheitspolitische Themen. Aber nichtsdestotrotz muss man das, glaube ich, sehr genau im Auge behalten, wie sich tatsächlich jetzt diese Teillegalisierung hier entwickelt und was man eventuell auch noch dazugeben kann, um es eventuell doch noch zu einem Erfolg werden zu lassen, weil momentan können wir dazu noch gar nicht richtig sagen, zumindest in einem Entlastungspunkt für uns ist da noch nicht zu spüren.
Das sagt der Sprecher der Berliner Polizei, Florian Naht, über die Erfahrung aus Berliner Polizeiperspektive, heute ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Naht.
Ich danke Ihnen. Tschüss, schönen Tag.